wie anders es immer ist, wenn wir in Persona aufnehmen, was wir ja wirklich selten gemacht haben. Ich weiß gar nicht, dreimal oder so. Ich erinnere mich an die Geier in Bulgarien, das war das erste Mal.
Das war gut, ja, da saßen wir mit so Kissen und so mitten im Dreh und ich finde das gut, aber da, genau, da haben wir es einmal gemacht, einmal hier bei dir schon mal, am Küchentisch im Winter.
Mhm.
Und jetzt ist das dritte, ach nee, und dann waren wir ja auch bei dem Festival, da waren wir natürlich auch zusammen,
ja, das
und
ist
heute.
Genau, es ist schön, das mal so zu machen. Da hinten kommen meine Entchen. Wie findest du die?
So süß. Ich liebe Laufenten. Und jetzt kommen sie und gucken, was hier los ist. Ich muss meinen Kopf immer mehr zum Mikro, weil ich setze mich mal neben dich mehr. Dann können wir beide das Gleiche gucken. Ja, hier laufen 4 Laufenten rum. 3 Weibchen, ein Männchen. Ich finde die so oder so extrem süß. Ich fand sie schon immer extrem süß, wie die laufen. Und viele kennen die auch gar nicht.
Echt?
Ja, ich glaube, dass, also jetzt die zuhören, bestimmt, aber viele denken, was ist denn da? Also was ist denn das? Weil die sind ja extrem süß, die laufen eben aufrecht wie Menschen und ja, groß, ne?
Ja, die kommen übrigens aus Indien ursprünglich und wurden ursprünglich mal für die Eierproduktion gezüchtet.
Ach wirklich?
Genau, die legen auch viele Eier, so wie Hühner, aber nur im Frühjahr. Angeblich. Ich habe meine noch nicht so lange. Ich kann da nicht viel zu sagen.
Und kann man die essen?
Die kann man auch essen. Ich weiß, dass meine Oma früh, also man hat lange hat man gesagt, dass Enteneier nicht so gesund sind, weil man das mit Salmonellen in Verbindung gebracht hat im Mittelalter.
Ah, ja.
Weil das eben, Enten mögen es ja feuchter. Der Stall ist auch immer feuchter von denen. Hühner finden es ja feucht total ätzend. Die wollen es immer trocken haben.
Okay.
Und deswegen hat sich dieser Mythos gehalten, dass Enteneier wegen Salmonellengefahr nicht so gut sind, aber das Ei an sich ist viel intensiver und ich kenne das, dass meine Oma die früher zum Backen genommen hat.
Was
so.
Heißt denn intensiver?
Im Keine Geschmack Ahnung, oder ja, was? Aber ja, ich weiß jetzt nicht, also ich habe sie nicht für die Eierproduktion, ich habe sie einfach, weil sie sehr lustig sind, jetzt baden sie
jetzt
auch noch,
baden sie, ja.
Weil sie so sehr süß sind und weil sich das ergeben hat über einen Zufall und ich dachte, probiere ich das doch mal aus und jetzt habe ich mein Herz leider an
direkt verloren.
Die Entchen verloren. Sowieso. Ja. Enten sind ja das Allersüßeste und
sind sie wirklich.
Also,
bis sie dann irgendwie aggro werden, die Äpfel. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte noch mal fragen, das heißt, deine Großmutter hat die Eier der Enten dann fürs Backen genutzt?
Ja, also,
weil,
genau,
weiß ich nicht.
Die hatte keine Laufenten, die hatte andere Enten, wollte aber nicht züchten. Früher hatte man ja Enten, damit man dann im Winter die dann schlachtet und isst. Mhm. So, genau wie Gänse, die klassische Weihnachtsgans. Mhm. Keine Sorge, ich habe diese Enten wirklich nicht für diesen Zweck. Und wenn diese
Nur
Enten...
die Hühner.
Genau, auch die Hühner nicht für diesen Zweck. Wenn diese Enten meiner Oma mal irgendwann ein Ei gelegt haben, aus Versehen oder warum auch immer, hat sie die Eier verwendet, weil man natürlich alles verwendet hat
das
früher.
Das finde ich auch gut.
So.
Das ist auch
und
gut.
Enteneier sind größer und dann hat sie die immer in den Kuchen gemacht. Das weiß ich noch genau.
Ja.
So.
Und neben den Laufenten laufen hier auch nochmal mindestens 10 Hühner zwischen unseren Beinchen und stehen hier schwarz, grau und senffarben. Also wirklich schöne.
Die putzen sich gerade alle. Die haben gerade so eine
süß.
Süße Phase.
Ja,
die haben immer so Phasen tagsüber.
Ja.
Das liebe ich
genau.
auch.
Und mittags sind die ruhiger. Ne?
Ja, jetzt wird sich geputzt und gemütlich gemacht. Und die Enten gleich, wenn die fertig
und
sind
was
mit
hat
ihrem
sie
Bad.
Hinten?
Sie hat, sie ist in der Mauser.
Ach Gott.
Und hat süß. Da wenig Federn gerade.
Ja, sie
genau.
ist klein. Und
die mausern gerade auch alle. Es ist Herbst und so wie auch übrigens die in der Natur, das merkt man bei den Hühnern auch und bei den Enten auch, dass jetzt diese Mauserphase ist und sich herausmausern, kennt man ja auch von der deutschen Sprache.
Ja, und das Männchen von den Laufenten sieht ja jetzt auch wirklich wie so ein Stockentenerpel
aus. Ja, richtig
und
schön.
Vor 4 Wochen, als ich hier war, sah der noch ganz anders aus.
Ja, ne? Das stimmt. Da hat er noch sein Jugendkleid gehabt. Und ich wusste das gar nicht, dass der sich auch so herausmausert. Aber ja, jetzt hat er so einen flaschengrünen Hals.
Sieht richtig hübsch aus.
Wie Stockentchen. Jetzt putzen sie sich und gleich werden sie sich in die Ecke legen und auch ein bisschen chillaxen. So,
wir
genug hier zum...
genug.
Genau. Jetzt reicht's aber auch hier mit den Geschichten vom Bauernhof.
Jetzt wollen wir mal kurz sagen, warum ich hier bin.
Warum bist du überhaupt hier und warum, wir sitzen draußen im Garten, haben wir schon gesagt, also falls es irgendwie, jetzt ist hier noch so ein Taubenschwänzchen, dieser
das
kleine,
irre, ja.
dieser kleine Schmetterling, den kennt ihr bestimmt alle, der aussieht wie ein Kolibri. wo ich immer Videos kriege.
Ja.
Was und Leute das? Sagen, wieso ist es, hä, Kolibri, was? Genau, ein super, super hübscher kleiner Schmetterling, wie so ein Nachtfalter, aber tagaktiv. Und er ist gerade vor mir und ist hier an der Blume am Fliegen, wie ein kleiner Kolibri. Also ihr merkt, wir sind im Garten, das ist unsere erste Podcast-Folge, die wir im Garten aufnehmen. Normalerweise ist das ja Gift für jeden Podcast und jede gute Tonqualität. Wir werden sehen, ob das gut funktioniert. Ich bin aber zuversichtlich, weil ich finde, wenn hier ab und zu mal ein Huhn oder eine Ente oder ein Spatz reinquatscht, dann ist das nur natürlich und gut und passend zu unserem Podcast.
Ja, ich war jetzt abgelenkt, weil ich auch.
Ja, ist nicht schlimm. Da hinten sitzen auch die ganzen Spatzen. Also wir gucken auf den Hühnerstall, wo ja meine Spatzenarmada auch immer ein- und ausfliegt.
Ist ein Paradies hier.
Und genießen diesen warmen September, eigentlich ist er viel zu warm mal wieder hier. Wir müssen nicht lange über das Wetter sprechen. Aber ich gebe zu, ich genieße das. Ich finde das gerade sehr schön. Und man hat das Gefühl, das Licht ist auch so anders im September. Das finde ich immer so toll.
Ne? Mhm.
Und kleine Brücke schlagen zu den Vögeln. Es passiert wieder ein bisschen mehr. Das finde ich am allerschönsten. Nach diesem stillen August.
Wo nichts geht, ne?
Ist jetzt wieder so ein bisschen was los. Was ist denn...
Wann hört morgen? Na gut, ich fange jetzt erstmal an, warum ich hier bin. Das ist ja auch eine Frage, die wir schon reingeworfen haben, die eigentlich unwichtig ist. Ich bin auf jeden Fall hier. Und freue mich auch hier zu sein, weil es so schön ist. Aber wollten ja eigentlich den starren Film, an dem wir schon länger arbeiten, schneiden. Das hat jetzt nicht geklappt. Es gab einen kleinen Unfall, nichts Schlimmes, aber deshalb können wir diese Woche nicht schneiden und machen jetzt diese anderen schönen Dinge. Unter anderem muss ich leider drüber reden, unser Ausflug zu den Kranichen.
Na, wieso leider? Ich wollte ja sagen, wenn wir schon
einen
Morgenreport machen, so wie immer, kannst du ihn jetzt nicht machen aus Köln, sondern du machst ihn aus Brandenburg.
Genau, ich mache ihn aus Brandenburg. Heute Morgen sind wir um 6 Uhr ungefähr los und sind Viertelstunde gefahren mit dem Auto zu einem schönen Aussichtsturm, wo man den Rastplatz oder Schlafplatz von Kranichen beobachten kann und auch Enten. Gott, ist das süß. Und Gänsen, sorry, aber die laufen hier gerade rum. Es ist einfach das Süßeste. Und haben uns da hingestellt und ein bisschen gewartet. Es war noch stockdunkel, als wir losfuhren. Und dann irgendwann ich glaube, 6:45 sind die dann aufgebrochen. Ne? Und es war ja so schön. Wir haben ganz tolle Videos gemacht. Und peu à peu sind die kleinen Familien und Grüppchen losgeflogen.
Ja, es ist immer wieder toll. Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, wie schön diese Phase ist, auch die Kraniche einfach ist, ich sehe mich nicht satt. Ich bin ja eigentlich ein großer Freund von kleinen Vögeln, wie man ja auch irgendwie in dem Podcast immer wieder merkt hier. Aber Kraniche, diese Enten unterbrechen mich hier. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich muss mich konzentrieren. Oh, nächstes Mal wieder drin. Wir haben schon über euch gesprochen. Kraniche sind natürlich jedes Jahr aufs Neue für mich wieder ein Erlebnis. Erst denke ich immer, da kommen sie, alles klar, so wie immer.
Ja.
Und dann, wenn man einmal morgens früh aufsteht und diesen Ausflug aus den Schlafgewässern erlebt, und da gibt es ja in Brandenburg zum Glück einige Stellen, Linum im Nordwesten auch, und bei uns hier südlich von Berlin gibt es eben auch diese Schlafgewässer, dann ist es eigentlich immer wieder geil. Und ich weiß auch jetzt schon, dass es das nächste Mal wieder toll sein wird. Und genau, ich kann allen nur empfehlen, die irgendwie wissen, dass bei sich in der Nähe sowas ist, schnappt euch ein paar Leute, vielleicht sogar über unser Instagram oder so, HörerInnen von uns, vielleicht kann man sich da mal connecten, das wäre doch total süß. Macht kleine Ausflüge, denn zusammen macht das nochmal doppelt so viel Spaß, finde ich.
Ja.
Und dieses morgens Aufstehen ist einfach so... Man fühlt sich auf einmal so, nicht weil man es rausgeschafft hat, ich stehe auch um 6 Uhr öfter auf, das ist jetzt nicht das Ding, aber den Tag so zu starten mit den Vögeln, die ja auch in den Tag starten, das ist so, da ist alles andere auf einmal kurz so egal. Und das können Vögel so gut, finde ich, einen so in so einen Moment reinziehen und, weißt du, was ich meine?
Ja, und ich glaube aber auch, dass die Morgenstund wirklich auch besonders im Allgemeinen ist. Ich glaube, wenn man so früh aufsteht und daran nicht gewöhnt ist, ist das ja erstmal eine Anstrengung und der Körper ist vielleicht auch noch so ein bisschen sensibel und dann fährt man los. Und jetzt, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, keine Vögel sehen würde, einfach weil man es nicht im Bewusstsein hat, ist ja trotzdem dieser Lichteinfluss und diese Farben, die sich da bilden und diese Veränderung, die ja jede Sekunde, ist ja jede Sekunde eine Veränderung. Ich glaube, schon alleine das ist ja was ganz Besonderes, was ganz besondere Gefühle und Adrenalin auch, glaube ich, so ein bisschen bringt. Und wenn dann auch noch Vögel im Spiel sind, die wir ja lieben, dann ist das ein ganz, finde ich schon, also ich glaube ich schon, dann ist das eben ein ganz besonderes Erlebnis.
Ja.
Und eigentlich kann man, wie du es schon richtig sagst, sagen immer. Und dann ist man danach dann auch so...
Es ist ein bisschen wie Yoga.
Ja, genau.
Nur ohne, so ohne Schwitzen.
Und so, ne?
Und das finde ich so, also man ist so, danach ist man einfach, glaube ich, ein bisschen besser gelaunt.
Ja, es gibt doch auch dieses Buch, die haben wir übrigens, wir hatten ja einen Aufruf bei Instagram gemacht wegen Büchern.
Hm.
Da fiel dieses Buch auch über Vogelbeobachtung und Zen.
Ja, stimmt.
Interessantes Buch. Ich habe es auch, ich habe es auch gelesen. Man lernt viel über den Zen-Buddhismus natürlich, man lernt aber auch viel über die Vogelbeobachtung, Liebe zu Vögeln und ja, absolut, das hat das eine hat mit dem anderen ganz klar zu tun, eben dieses im Jetzt-Leben, ne? Und das ist schon ein wichtiger Punkt.
Und ich finde es so krass, in unserer Welt heute wird ja so viel, es ist ja alles so durchgeplant, alles ist so steril, alles ist so kontrolliert, der Mensch kontrolliert irgendwie alles, es muss alles irgendwie nach Plan laufen und wenn das mal nicht so ist, drehen ja alle durch, so. Und ich finde es so toll, heute Morgen wieder, alle 2-3 Minuten hat sich das Licht geändert. Man hatte überhaupt keinen Einfluss darauf.
Mhm.
Also man kann nicht, man weiß nicht, wie der Morgen wird mit den Vögeln. Man weiß, da sind sie, da schlafen sie, sie fliegen irgendwann raus. Aber man weiß überhaupt nicht, man kann es nicht steuern. Und das ist so ein erhabener Moment, dabei zu sein. Das kann man so schön nutzen für sein eigenes Glück, finde ich. Weil es einen so ein bisschen erdet, mich jedenfalls, und mich macht es immer wahnsinnig glücklich zu wissen, ich habe gerade keinerlei Einfluss auf das, was da passiert. Ich bin so ein kleines Würmchen und ihr seid so cool.
Ja, und ich finde auch, dass meistens trifft man ja, oder oftmals trifft man ja auch andere Menschen an. Und heute Morgen war ja auch eine junge Frau da, die um 5 Uhr morgens aufgestanden ist, eine halbe Stunde gefahren, um da hinzukommen. Und da muss ich sagen, dieser Community-Gedanke, und das finde ich auch total schön.
Superschön.
Oder das ist auch andere so. Also klar, bei uns wissen wir das, ne? Aber dass man dann auch jemanden anderen sieht, der so glücklich da steht und ist so begeistert, sich dafür begeistert, das ist irgendwie auch total schön.
Oder gestern Abend waren wir schon einmal kurz gucken, da war dann ein älteres Ehepaar da und ich habe dann auch gefragt, und sind sie große Vogelfreaks schon immer oder wie? Und da hat die Frau gesagt, nö, wir waren mal auf Rügen im Urlaub und da waren auf einmal die ganzen Kraniche im Herbst und das hat uns total gepackt so.
Ja.
Und das finde ich auch so toll, dass man so...
das entwickelt.
Genau, dafür muss man ja schon so ein bisschen so ein Herz und so einen Blick haben, dass man das so reinlässt. Weil es gibt ja Leute, die sehen das wahrscheinlich gar nicht.
Ja.
Aber dann das sozusagen zu checken und dann auch zu sagen, wir fahren jetzt sozusagen extra in Urlaub für die Kraniche. Das haben die ja gemacht.
Und aber Kraniche, muss man schon sagen, ist auf jeden Fall ein Vogel, wo das gut passieren kann.
Ja.
Die sind eben sehr schön anzusehen. Sie, auch das, was man hört, dieses Trompeten ist unglaublich schön. Man hört sie von Weitem, man sieht sie in Formation. Das ist schon ein besonderer Vogel.
Ja.
Wir in Köln haben ja keine Kraniche jetzt wie ihr hier, die da auch schlafen in Nähe, ne, und so. Aber die fliegen über die Stadt im Herbst und so. Und das ist schon, alleine das ist unglaublich. Da bleiben alle stehen, gucken nach oben und dann hast du auf einmal so manchmal bis zu 400 Vögel, die über einen fliegen. Ne?
Schon ja, das
schön.
Nimmt schon auch Leute emotional mit, die eigentlich gar nicht so viel damit am Hut haben.
Es gibt auch viele Kranichbücher übrigens, weil ich eben über Bücher geredet habe. Gibt es auch viele Kranichbücher. Ich möchte jetzt nicht irgendeinen Titel nennen, aber auch sehr gute dabei. Von,
warum nicht? Weil du ihn vergessen hast?
Weil ich ihn vergessen habe, genau.
Ich wollte gerade sagen, wir machen doch immer Werbung.
Ich wollte jetzt keinen falschen Titel, weißt du, ich wollte jetzt nicht irgendeinen Titel.
Ich dachte nur so, ich will jetzt hier keine Werbung
machen. Nee, das wäre unangenehm, wenn ich dann irgendeinen Titel rumstammele und nicht weiß. Aber weißt du, wir hatten ja auch einen Kollegen, der uns geschrieben hat, total nett. Und
Dr. Wessling. Der Ruf der Kraniche.
Ja, der Ruf der Kraniche, das meinte ich.
Das ist ein super Buch.
Da wollte ich jetzt nicht einfach... was erzählen. Und auch, weil wir gerade bei Büchern sind, möchte ich nochmal sagen, eins meiner Lieblingsbücher von der Frau Romberg, Federn lesen, da gibt es auch ein ganz schönes Kapitel genau über dieses Thema, über das wir gerade reden, nämlich der Morgen. Und wie sie nachts, also eigentlich wirklich nachts um 4 Uhr morgens in den Wald geht. Ganz woanders, hat auch nichts mit Kranichen zu tun, aber erzählt dann über die Dinge, die sie hört und sieht am Morgen. Ganz, ganz schön.
Ja, also nochmal, Leute, es ist jetzt die Zeit, die gute Zeit. Der Sommer ist bald vorbei und es ist eine Melancholie, die war kurz da, aber bei mir ist sie schnell gewichen. Und ich kann echt nur dazu auffordern, macht mal so einen Ausflug am Wochenende mit Leuten, schnappt euch irgendwie 2-3 Leute. Das ist, glaube ich, echt schön.
Ja, absolut. Absolut schön war das heute.
Bildet Banden. Bildet Vogelbanden. Das ist gut. Weil gemeinsam sind wir stark gegen alles, was unsere Vögelchen kaputt macht. Das meine ich ernst. Das klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich schön, wenn man weiß, man ist nicht alleine mit diesem ganzen Vogel, mit der Vogelliebe, aber auch mit dem Bedürfnis, sie zu schützen. Deswegen ist ja dieser Podcast auch so schön und unsere Instagram-Community und alles.
Ja, genau.
So,
jetzt reden wir aber über einen ganz anderen
Vogel. Genau, einen Vogel, der überhaupt nicht in meinen Garten passt. Ich muss da auch kurz überlegen, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich glaube aber schon. Viele von euch haben sich Seevögel, Wattvögel, Limikolen gewünscht. Und wir haben tatsächlich einen Austernfischer gezogen. Wir haben ihn letztes Mal bei der letzten Folge schon ignoriert. Da haben wir einfach den Grünfink gemacht, weil wir da den Live-Podcast auf dem Festival hatten.
Da war aber auch keine Küste näher. Nee,
das wäre auch wirklich komisch gewesen. Das haben wir gut gemacht.
Ja,
aber jetzt ist es Zeit. It's about time.
It's about time,
den Oystercatcher zu machen. Was ich ja auch liebe, finde ich, ist immer sehr lustig, wenn Vögel auf Englisch exakt denselben Namen haben wie auf Deutsch.
Ja.
Finde ich irgendwie nur konsequent, aber gleichzeitig auch, manchmal ist es ja komplett anders. In dem Fall ist es nicht komplett anders und ich habe gehört, in Deutschland, die Austernfischer, ich hole euch mal ganz unten ab, es ist ein Küstenvogel, die deutschen Austernfischer fressen gar keine Austern. Liegt aber daran, es gibt gar nicht so viele Austern bei uns.
Mhm. Essen sie denn? Miesmuscheln?
Diese Miesmuscheln sind auch in der Lage, mit ihrem langen Schnabel Muscheln zu öffnen. Und gleichzeitig im Watt nach Würmchen zu stochern, nach Wattwürmchen.
Wattwürmchen.
Hast du schon mal eine Wattwanderung gemacht?
Nein.
Boah,
noch nie.
Was ist los? Was machen wir mal?
Nee, noch nie gemacht, aber ich würde so gerne.
Ja. Ja. Ohne Witz, ist bei mir auch echt lange her, aber ich komme.
Ich liebe die Gezeiten.
Ich komme ja nicht von der Küste, um Gottes Willen. Ich komme aus Niedersachsen, aber Niedersachsen hat eine lange Küste und sehr viel Watt. Haben auch immer alle eine große Klappe, wenn sie sagen, sie fahren an die Nordsee und dann ist das Meer nicht da. Das stimmt, das Meer ist aber da, ist nur woanders. Das allerdings ist für Kollegen wie Austernfischer und Co. ziemlich gut, dass das Meer dann nicht da ist, weil dort, wo das Meer bei Flut war, ist bei Ebbe eben sehr viel Futter zu holen.
Ja,
Seien es die Müschelchen oder die Wattwürmchen, wo die Austernfischer, genau wie andere Wattvögel, auch gerne so einen Tanz aufführen, so einen Trippeltanz, der dann imitiert, dass da irgendwie Bewegung ist.
Ja, das ist das aller,
wobei, das ich muss kurz korrigieren, ich glaube, das machen sie bei Regenwürmern noch viel mehr, denn es gibt, da kommen wir gleich zu, es gibt inzwischen viele Austernfischer, die den Weg in die Stadt gefunden haben, also so wie einige unerwartete Vogelarten in den letzten Jahren anfingen, in Großstädten zu brüten, gehört auch der Austernfischer dazu. Good for them. Und da sieht man oft dieses Verhalten, dass sie quasi dieses Wasser imitieren, als würde es so plätschern und dann kommen die Regenwürmchen raus.
Ach Gott.
Genau. Möwen machen das auch oft. Das habe ich schon oft gesehen, dass sie dann so tanzen.
So süß.
Sehr, sehr klug. Genau, aber ursprünglich sind es eben die Wattwürmer. Und da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für die Nationalparks, die wir haben und die Schutzgebiete. Denn Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer mit den ganzen Inseln und Halligen und so weiter und eben dem Watt ist einzigartig in Europa. Gibt es so nirgendwo anders und ist für diese ganzen Vogelarten eine enorm wichtiges Gebiet, vor allem jetzt zur Zugzeit. Also übrigens haben die Niederlande jetzt das erste Mal Windräder abgeschaltet in den Offshore-Anlagen, im Vogelzug.
Mhm.
Und das finde ich mega cool, dass das durchgezogen wurde, um zu zeigen, es ist nicht immer Mensch gegen Natur und Naturschutz gegen Klimaschutz und so weiter. Es gibt schon Möglichkeiten, wenn man Bock hat.
Ja, klar.
Und das finde ich so geil, dass in Holland im Watt, wo eben diese ganzen Vögel langfliegen, gesagt wurde, zur Zugzeit wird da einfach mal abgeschaltet. Mega krass. Cool. Also finde ich super. Ja, könnt ihr mal recherchieren. Ist eine super schöne Geschichte. Ich glaube, das hat irgendein Student an der Uni erfunden, irgendein System, das das sogar erkennt. Also dass man sogar nicht, oder dass sie langsamer sich sogar nur drehen teilweise, auf jeden Fall nicht dass mehr gefährlich sind. Dass
der Vogel die Windräder vielleicht auch.
Genau, erkennt, und ne? Das ist natürlich mega cool. So,
weil vielleicht, was viele nicht wissen, die sterben ja nicht unbedingt nur, weil sie gegen irgendein Windrad knallen, sondern durch den Wirbel, also diesen Luftdruck, der entsteht, müssen die nur in die Nähe kommen und können schon
getötet werden. Ein Riesenthema, da machen wir nochmal irgendwann was Eigenes zu, aber weil gerade eben diese Windkraft auf der See zunimmt, weil da eben viel Platz ist und nicht diese Grenze zu Anwohnern, zu Dörfern besteht, ergibt das ja auch Sinn, und weil da viel Wind ist. Aber da wird eben immer gesagt, wir müssen aber das Watt schützen, und das sehe ich auch so. Da komme ich jetzt gerade nur drauf, weil eben gerade das Watt in der Deutschen Bucht, also von Schleswig-Holstein runter nach Niedersachsen, ist eben einzigartig, und da findet jetzt auch gerade wieder der große, große Vogelzug statt mit den ganzen Limikolen, die kleinen hier, wie heißen die alle, Regenpfeifer und so weiter. Kiebitze gehören ja auch dazu, das ist also diese Vogelgruppe. Und der Austernfischer ist auch ein ausgeprägter Zugvogel übrigens.
Aber sollen wir nicht mal erzählen, wie der aussieht?
Ach so, ja, wie sieht der denn aus? Erzähl doch mal mit deinen kleinen, feinen Worten.
Meinen wunderbaren kleinen und feinen Wörtern. Wörternchen.
Mit den drei Wörtern.
Wörterchen. Ja. Ja, also er ist ja also auf jeden Fall ein Vogel, den man jetzt, also wenn ich an Wattvögel denke und an, ich sag mal, Küstenvögel, denke ich eher an helle, weiße Vögel, möwenartig, und er ist ja schwarz-weiß, wie eine Elster sozusagen, und wurde ja auch, soweit ich weiß, in manchen Sprachen mit der Elster verglichen.
Ja, der heißt auf Finnisch und Russisch und auch in einigen anderen skandinavischen Sprachen übersetzt sowas wie Strandelster.
Ja, also, genau, das kann ich mir auch vorstellen. Genau. Er hat also einen langen Schnabel, rot, wie du schon gesagt hast. Super interessant, rote Augen, roter Schnabel, rote Füße. Ja, also schon interessant, gerade die Augen finde ich faszinierend. Ich weiß nicht, wollen wir bei Paré einmal vorlesen? Ja, oder?
Ich lese einmal vor, sag vorab noch einmal, dass er auch Friesenstorch genannt wird, weil er eben in Friesland, Nordfriesland, Ostfriesland vorkommt und dort eine sehr präsente Art ist.
Ja.
Auch auf den Wiesen.
Auch vom Gesang her, das können wir uns gleich
genau
mal
anhören. Genau, die Rufe, aber auch so wie anderswo der Weißstorch, auch schwarz-weiß-rot. Ne? Das ist die, sozusagen,
ja, stimmt,
die,
klar.
Es gibt ja wenig große Vögel oder allgemein Vögel, die schwarz-weiß-rot sind. Und eigentlich hat er die Farben wie der Weißstorch, nur andersrum. Der Kopf ist schwarz auch. Deswegen wird er auch Friesenstorch genannt. Ich lese mal vor, was Pareys Fossilbuch sagt. Austernfischer, Haematopus australegus, 40 bis 45 cm, Spannweite 80 bis 86 cm. Von allen anderen schwarz-weißen Strandvögeln durch den kurzen Hals, den langen orange-roten Schnabel und die rosaroten Beine unterschieden. Im Flug ein weißes Flügelband, Kehle im Prachtkleid schwarz, im Schlichtkleid weiß. Jungvögel mit dunkler Schnabelspitze. Rufe durchdringend, schrill, kliep, auch kürzer, pick, pick, und bei dem gemeinsamen Trillerturnier ein sich steigerndes, hämmerndes Trillern. Sandige und steinige Küsten, Flussufer, Ufer von Salzseen in Steppen. Und dieses Trillerturnier habe ich auch schon öfter wahrgenommen, wenn dann viele, viele zusammenrufen.
Ich liebe das Trillerturnier.
Das steigert sich auch so. Ich liebe es, dass Paris.
Und Strandvögel habe ich auch selten gehört.
Ja, stimmt. Das,
Strandvögel, finde ich eigentlich ein super.
Strandvogel.
Ja,
was bist du denn für ein Strandvogel?
Ja, also ganz
ich gehe lieber an den Pool, und das ist so ein alter Strandvogel.
Ist ein Strandvogel. Ich lasse den jetzt mal abspielen.
Ja.
Vogel.
Strandvogel. Und wenn sich das dann so steigert und mehrere Triller.
Das Turnier starten.
Ja, genau. Das.
Das habe ich auch schon gehört.
Ich war ja
aber man hört auch direkt, dass das ein Strandvogel, also ein Küstenvogel ja. ist, finde ich.
Ja, so großer Brachvogel, Rotschenkel, ja. diese ganzen Arten, die haben auch auf den ersten Blick, aufs erste Hören sozusagen, ähnliche Rufe tatsächlich. Und mich erinnert das sehr an meine Kindheit, wo ich sehr oft in Holland war und auch dort viel mit meinem Fernglas Vögel beobachtet habe, wo auf den Feuchtwiesen und in der Nähe der Küsten natürlich ohne Ende diese Arten waren. Kiebitze, Brachvögel, Rotschenkel, Austernfische, alles Arten, die...
Ich kenne den Ruf auch.
Die wirklich es auch schwer haben, weil die auf Wiesen brüten.
Ja.
Und da gab es dann oft dieses Hunderte und dann dieses Trillern zusammen. Das ist schon dieses Trillerturnier, wie das Vogelbuch es beschreibt, passt ganz gut. Und das habe ich auch... In Island war ich ein paar Mal, ist es extrem, weil da brüten echt viele dieser Strandvögel, wie es gerade hieß. Und auf den Färöerinseln, wo ich schon mal war, auch. Wo er übrigens Nationalvogel ist. Also ich mag es ja immer, wenn es Nationalvögel gibt. Das zeigt nochmal so eine enge Verbindung zwischen einem bestimmten Vogel und einer Nation sozusagen.
Absolut. Und die haben ja auch so ein Lied, ne, was die so eine Freiheit, wie war das noch, dass die
Ankunft feiern.
Ja, die Ankunft feiern, aber auch dieses Lied, was die Unabhängigkeit nochmal so ein bisschen untermalt hat.
Ja, ich glaube, die Färöer sind ja so teilautonom, gehören zu Dänemark und sind sehr freiheitsliebend und haben, es gibt irgend so ein,
erstmal abgesungen.
Ist so ein Dichter, der das mit dem Austernfischer in Verbindung bracht. Und immer, wenn die wiederkommen im Frühjahr, gibt es ein großes Fest, habe ich gelesen. Finde ich auch schön.
Ich liebe sowas.
Ich auch.
Es wissen ja auch viele nicht, dass zum Beispiel Schwedens Nationalvogel die Amsel ist.
Ja.
Das ist irgendwie auch schön. Und ich hatte eben noch einen Punkt, den wollte ich unbedingt anbringen. Jetzt habe ich ihn vergessen, aber ich fand ihn... wegen dem Turnier wollte ich noch was sagen. Es gibt auch diesen Film Findet Nemo. Kennst du den?
Ja, klar.
Mit den Mein. Da musste ich auch
mal so ablachen. Die Möwen. Ja, ja, super
mein,
witzig.
Mein. Das ist auch so, wenn man darauf achtet, so Seevögel oder Strandvögel, wie auch immer, wenn man denkt dann immer, jetzt flippen sie total aus.
Ja.
Dann hört man auf einmal alle loslegen.
Weil es ja auch kein richtiger Gesang ist. Es ist ja eher so ein... Turnier.
Ja.
Ein Trillerturnier. Hier ruft gerade so ein Buntspecht über uns im Nussbaum.
Ja, habe ich auch gehört.
Kicks.
Ja.
Keine Ahnung, ob man den nochmal hört gleich. Wir sitzen
Vielleicht kommt der dazu.
Ja, ich habe hier Nüsschen liegen. Wir sitzen nämlich unter meinem alten Nussbaum und gerade ist die Zeit, dass die Nüsse reif werden und uns auf den Kopf fallen.
So schön.
Und ich lasse die eigentlich immer liegen für die Spechte.
Wie liegen die auch? Hast du denn Eichhörnchen hier?
Nee, es gibt im ganzen Dorf keine Eichhörnchen, wo ich nicht so traurig drum bin.
Aber warum?
Vielleicht schaffen die es nicht über die Bundesstraße.
Interessant.
Entschuldigung.
Ja.
Aber weil bei meiner Schwester zum Beispiel gibt es so viele Eichhörnchen, dass da überhaupt keine Vögel mehr brüten. Also ich finde Eichhörnchen schon extrem süß. Ne? Also,
aber die sind richtige...
Aber das kommt eben drauf an. Mhm. Wenn es zu viele werden, dann ist das auch not right. Mhm. Deswegen bin ich gerade ganz froh, dass wir hier keine haben. Wir haben ja ohne Ende Waschbären und so. Da ist genug Druck.
Ja.
Druck in der Leitung.
Apropos Druck. Waschbären und sowas hier wegen den Austernfischern, die haben ja auch dieses Problem mit den Wanderratten.
Richtig.
Auch ein Vogel, ne? der betroffen ist, weil er eben auf dem Boden brütet normalerweise.
Ja, genau. Da sind gerade zwei Turmfalken geflogen. Schön, Entschuldigung, nur abgelenkt hier im Garten.
Ja.
Aber
Concentration.
Genau, ist ein typischer Bodenbrüter, wie ja viele dieser Strandvögel, Küstenvögel, die ja eigentlich auch so sandfarbene Eierchen haben und die legen die in so eine Kuhle neben die Steine. Das ist ja bei den Regenpfeifern extrem. Die sehen ja aus wie Kiesel.
Ja.
Und deswegen soll man ja auch übrigens nicht durch die Dünen latschen und so weiter. Das hat schon alles seine Gründe. Aber das Problem ist eben, dass die gemeine Wanderratte, die ja auch ein... die auch
gemein hört sich dann an, die ist auch gemein.
Ja,
ist
auch gemein. Vulgaris meine ich damit, die gemeine, Wanderratte Vulgaris. Die ist ja irgendwann auch, glaube ich, aus China oder so, mit den Seefahrern und so. Und ich glaube, das ist schon ein Weilchen her. Und das ist halt so ein Ding, die ist tatsächlich auf einigen Nordseeinseln und Halligen, hier Hallig-Hoge und so, ich weiß nicht.
Die kann ganz schön abkacken, also da kann der Vogel echt nach Hause gehen, wenn die kommen.
Das sind so Inseln, die auch extra katzenfrei gehalten werden, damit da irgendwie, weil der Druck dann zu extrem ist. Da ist einfach kein, da hat dann die Ratte wiederum, guck mal, da ist der Buntspecht, da an dem Birnbaum hinten. Siehst du ihn?
Nee.
Ach, naja, jetzt ist er hochgeklettert, egal.
Darf ich sehen, ja.
Sehr gut. da hat die Ratte dann eben keine natürlichen Feinde auf so einer Insel und der Mensch hat sie eingeschleppt und dann...
Dann bringen wir ein paar Katzen noch
dann. Ja, auch super für alle Vögel. Ja. Nee, und dann hat eben, haben eben diese Austernfischer keine Chance mehr oder die bodenbrütenden Strandvögel. Das ist ein großes Problem. Und dass der Meeresspiegel steigt, tatsächlich... es gab jetzt einige, so Vogelinseln gibt es ja in der Nordsee, wo die nicht bewohnt sind, wo so ein Vogelwart oder eine Vogelwartin ab und zu mal drauf guckt oder da lebt. Das gibt es schon, aber ich glaube, Memmert ist so eine bekannte Insel. Das sind so Inseln, die wirklich nur von Vögeln bewohnt sind und sichere Brutplätze sind.
Ja.
Und durch den steigenden Meeresspiegel, der ja durch die Klimakatastrophe ansteigt, werden die Sturmfluten extremer und früher. Das bedeutet, früher ist im Herbst dort eine Flut drüber gefegt. Ist kein Problem, weil da keine Eier in irgendeinem Nest oder in irgendeiner Bodenkuhle lagen. Jetzt ist es das Problem, dass wenn diese Sturmfluten eher kommen durch den Klimawandel oder extremer ausfallen oder im April, Mai irgendwie sind, dann läuft das alles voll Wasser und dann sterben die Eier oder die Küken.
Ja, das ist horror.
Da habe ich vom Verein Jordsand, den ich übrigens allen ans Herz legen kann, das ist ein ganz toller Seevogelverein, der sich auch extrem einsetzt gegen die Plastikvermüllung. Helgoland hat da ja so ein Problem, dass die ganzen Bastölpel und wie sie alle heißen, ihre Nester nicht mehr aus Algen bauen, sondern aus Plastik. Und dann hängen da die toten Vögel runter und sind, das ist wirklich schlimm. Und man kommt nicht an die Felsen, man kann die nicht retten, so. Da kommt man einfach nicht hoch.
Das ist ja dramatisch.
Das ist super, super schlimm. Und der Verein Jordsand ist da total vorne mit dabei, sich da zu kümmern und auch zu retten, aber auch Strategien zu entwickeln. Und der Verein Jordsand ist einer der ältesten Vogelschutzvereine in Deutschland. Und der hat den Austernfischer auch im Logo. So, das als kleine Austernfischer-Überleitung. Ist ein super Verein, könnt ihr auch alle mal super bei Instagram guckt folgen und so weiter. Ist ein ganz toller Verein.
Ja, also genau. Ist sowieso, also das Thema Plastik weltweit, gerade für die Strandvögel und Wasservögel, so ein Problem. Ich habe ja auch damals mit den Laisan-Albatrossen gedreht und die sind ja auch im Buch drin von uns. Und diese Plastikvermüllung im Pazifik bei diesem Füß ist wirklich so, so schlimm, wie viel Schaden der anrichtet. Und wir alle können da ein bisschen was tun. Also da könnte man auch mal eine eigene Folge drüber machen.
Eigentlich. Könnten wir, wenn wir zum Beispiel den Bastölpel als Vogel nehmen oder den Albatros, das machen wir dann, würde ich sagen.
Genau.
Aber das Schlimme bei diesem Plastik ist ja, dass wir es nicht sehen, wenn wir am Strand stehen oder so, dann sehen wir es nicht, aber es kommt durch gewisse, wie nennt man das,
Zirkeln im Meer,
wie heißt denn das, Ströme, Strömungen. Hier so wie der Golfstrom und so, davon gibt es ja kleinere Strömungen und dann kommt es an Inseln an, die eigentlich total naturbelassen waren mal, wo wir auch nicht sind und es nicht sehen. Und deswegen denken wir, ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich irgendwie in Mallorca am Strand liege, sehe ich den Müll nicht. Aber der kommt ganz woanders an.
Eben auch. Genau. Und dann bilden sich so riesen Plastiklandschaften im offenen Meer. Ne? Im Pazifik gibt es ja diesen Garbage.
Ja.
Wie heißt der?
Strudel.
Ja, fällt mir gerade nicht ein. Ein Riesenproblem. Ja. Das ist riesig groß.
Ja.
Ne? Also ein heftiges Thema. Würde ich gerne nochmal drüber reden.
Voll. Also der Druck auf Küstenvögel ist enorm groß. Der Austernfischer baut allerdings kein Nest. Das ist gut für ihn. Der macht einfach eine kleine Kuhle in den Boden, das ist wiederum auch schlecht für ihn, wenn irgendwelche
den kleinen dann das Plastik.
wenn irgendwelche Touris bei zu viel Besucher anströmen, dann durch die Dünen latschen und irgendwie denken, sie könnten wild campen und also Sachen, die ja auch gerade total in sind, dass man dann auf einmal anfängt mit seinem Hashtag Vanlife an irgendwelche komischen Orte heimlich campen geht, wo man nichts zu suchen hat und
Hashtag
so weiter.
Sub.
Ja, genau, das sind alles so, boah, wir sind voll die Wutbürger hier.
Wir sind Wutbürger.
Egal, deswegen sind so Schutzgebiete sau wichtig. Und jetzt möchte ich aber eine positive Sache erzählen. Der Austernfischer gehört zu den Arten, die irgendwie es geschafft haben, sich neue Brutgebiete zu erschließen. Und das freut mich immer, wenn es Arten gibt, mit denen man nicht in der Stadt rechnet. Uns hat eine Hörerin einen Artikel aus dem Hamburger Abendpost geschickt, dass der Austernfischer enorm zunimmt in Hamburg als Brutvogel. Fast eine Plage. Nein.
Ja?
Nein, das ist ein Witz.
Wieder was Schlechtes.
Ja, nein, das war ein Witz mit der Plage.
Nee.
Genau, und das ist total cool, weil der Vogel das ganze Jahr über dort nicht vorkommt, aber zur Brutzeit fliegt er quasi die Elbe entlang Macht dann seine Nester, also oder baut seinen, er baut ja kein Nest, habe ich ja gerade schon gesagt, aber brütet auf den Flachdächern von in ja. Industriegebieten, in Hafengebieten und so weiter.
Wie die Silbermöwe in Berlin, ne?
Genau, genau. Und,
ja, das ist schon irre, wenn die, also ich hätte dem das gar nicht so zugetraut, nee. Aber es ist ja toll, dass sie das können. Ne?
Zumal der eigentlich am Boden brütet und dann ja. nicht irgendwie in 20 Metern ja. Höhe. Aber das, da gibt es auch super Videos von und total cool, weil da ist er eben sicher. Ne? Und dann hauen die, wenn die Jungen groß sind, wieder ab. Also die sitzen nicht im Herbst oder im Winter in den Städten rum.
Das ist ja Zugvögel, ne?
Genau, und sind auch tatsächlich Küstenvögel. Sie ja. gehen nur zum Brüten dann in diese sicheren, auf diese Gebäude. Und das gibt es inzwischen an der Ems, das gibt es am Rhein, das gibt es an der Elbe. Also crazy. Die ganzen Flüsse, die in die Nordsee münden, sozusagen. Crazy. Ja, ist super.
Da freue ich mich, dass der Vogel das kann, so wie der Star am Alex und andere Vögel. Das ist immer... Naja, auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen sie dahin, die armen Schweine haben überhaupt keinen anderen Ausweg mehr, ne? Was ja einfach nur so Gedanken sind und wahrscheinlich stimmt alles so ein bisschen. Gut, dass sie es können, können nicht alle, ist aber dann auch irgendwie aus der Not entstanden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, so ist es nun mal, da wirken eben viele Faktoren zusammen, die das Ganze dahin bringen, ne?
Ja.
So, jetzt möchte ich aber über... die Kultur und die Kunst noch ein bisschen sprechen.
Ja, gibt es da überhaupt irgendwas? Wollen wir das überhaupt?
Ich finde, wir wollen das. Also es gibt ja Oysterfischer, ne? Austernfischer, habe ich mal geguckt im Englischen.
Oystercatcher, glaube ich sogar.
Oystercatcher, genau. Und es gibt im Isländischen diesen Song da. Ne?
Färöisch, das ist eine eigene Sprache. Färingisch habe ich gelernt. Ja, die haben eine eigene Sprache.
Oh, wow.
Die Färöer sind sowieso, Leute, kurzes, hier, ist ja auch ein Reise...
keine Ladies mehr.
Ist auch ein Reisepodcast, genau. Ich habe da einen Film für Arte gemacht, weil es mehr Männer als Frauen gibt, weil ich es interessant finde. Also, egal, anderes Thema, aber super interessante Inselgruppe zwischen Great Britain und Island, gehört zu Dänemark. Sehr schroff, aber unglaublich viele Vögel, Küstenvögel. Wirklich interessant und ganz tolle Kultur. Die Leute haben super große Chöre da. Ich habe das Gefühl gehabt, die sind den ganzen Tag am Singen und am Machen.
Ach, wie krass.
Ja, ist wahrscheinlich häufig so, dass in so kleinen, wenn du nicht von deiner Insel runter kannst, dann gründest du halt einen Chor. Ja. Nein, aber deswegen dieses Lied, was du da rausgesucht hast.
Kann ich ja mal anspielen, da haben die letzten zwei Frauen auf der Insel gesungen.
Ja, genau. Nee, aber hast du hier hinten überhaupt Netz in unserem, sonst lass doch lieber das, was du vorgebuffert hast hier.
Ja, das habe ich auch, aber okay. Ich gucke jetzt einmal, ob wir das haben.
Wir sitzen nämlich in der letzten Gartenecke, meine Lieben.
Wir sitzen am letzten Winkel des...
Und pfeifen aus dem letzten Loch. Ja. Aber hier ist es schön ruhig. Vorne hat nämlich schon wieder irgendwer gemäht. Ich weiß gar nicht, ob man hier...
So weit. Wir haben jetzt echt schon richtig viele Songs hier drauf. Da muss ich wirklich suchen,
ja.
bis ich bis zum Ende komme.
Naja.
Das gibt's ja gar nicht. Warte mal hier. Life's a Bitch. Birdstone? Nee, das ist das gar nicht. Ich finde es jetzt nicht.
Ist nicht so schlimm.
Aber dann mache ich einfach das Lied, was ich rausgesucht habe, weil ein wirklich treffendes Lied habe ich was den Austernfischer anbelangt, nicht gefunden. Aber es gibt einen Song, den wollte ich
ja.
schon öfter mal spielen, und zwar von der Interpretin Birdie. Passt natürlich.
Vögli.
Birdie. Passt natürlich, sie heißt so, weil sie von ihren Eltern so genannt wurde als junges Mädchen, weil sie immer
Ach,
den Mund
cool.
so aufgesperrt hat, wenn es Essen ging.
Wie süß.
Und hat schon ganz früh, nämlich mit 8 oder 9 Jahren, angefangen, Klavier zu spielen. Und hat auch selber Songs geschrieben ganz früh und ging dann in so Talent-Shows, ne, in England. Also aus England stammt sie.
Mhm.
Und hat eine ganz schöne, glasklare Stimme.
Wie ein Birdie.
Ist wie ein Bird. Und ist dann aber bekannt geworden durch einen Coversong, den sie performt hat. Und zwar heißt der Skinny Lover. Kennst du den?
Ja. Skinny Love, oder?
Skinny Love, sorry. Skinny Lover geht auch, aber,
Skinny Love heißt ich habe noch nicht. Song. Ich kenne den Song, ich finde den super schön am Klavier und so. Ne?
Skinny Love. Ja. Er ist von Bon Iver eigentlich.
Ah, aber ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich Skinny Love? Ich habe das nie hinterfragt. Ich muss mir das mal angucken, worum es da eigentlich geht.
Ja.
Die also, dünne Liebe.
Dünne Liebe, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man sich nicht genug geliebt fühlt, würde ich sagen. Aber können wir ja uns nochmal jetzt anhören.
Oh, Kolkraben, Antonia. Du wolltest doch Kolkraben.
Wo denn?
Warte. Ah, jetzt meckern hier nur die Elstern. Da, hast du gehört?
Ja, habe ich gehört.
Fliegt bestimmt gleich da hinten lang. Oder vielleicht sehen wir sie auch nicht. Dann sehen wir sie nicht. Egal, ich will auch gar nicht jetzt hier unser, schon wieder unterbrechen, wie so ein... Guck mal da hinten!
Ja, crack, crack.
Egal. So.
Naja, auf jeden Fall, Bon Iver kennen vielleicht viele, ist ein ganz toller Singer-Songwriter. Wirklich, wirklich einer meiner Liebsten, habe ich sehr, sehr viel gehört. Ich glaube, der hat 4 Alben, 5 Alben rausgebracht. Man hört in letzter Zeit nicht mehr so viel von ihm. Er hat wohl Depressionen ein bisschen, was mir immer leid tut, aber hat jetzt in der Deutschland-Tournee, also er war wohl dieses Jahr in Deutschland und letztes Jahr, da freue ich mich natürlich. Und der hat diesen Song Skinny Love auf seinem ersten Album. Ich glaube, das Album heißt Forever. Ich bin mir aber nicht sicher, muss man jemand nachgucken, aber hier wird er gesungen von Birdie und damit ist er auch bekannt geworden. Und that's it, my friends.
Genau, und das hören wir uns gleich an am Ende dieser Folge und danke fürs Zuhören. Wir fahren gleich los. Wir haben heute eine Lesung übrigens. Wollte ich nochmal kurz Werbung für machen, dass wir auch nach wie vor auf Lesereise gehen, immer wenn ihr uns schickt. Also wir freuen uns mega, wenn Leute einen total kleinen, süßen Buchladen oder was auch immer in der Nähe haben. Es können auch ganz andere Locations sein und Lesungen mit uns organisieren. Am schönsten ist das, wie es echt oft passiert, wenn das von euch ausgeht, macht das große Freude.
Ja, das ist super. Ja, schön, dann freuen wir uns. Macht es gut, ich spiele jetzt ab.
Bis dann.
Tschüss. Spielt nicht ab. Jetzt. Tschüss.
Tschüss.